Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt, promovierter Physiker, dreifacher Familienvater und Gründer des Intelli Consulting Group, einer führenden Unternehmensberatung rund um digitales Marketing und digitales Kundenmanagement. Wie immer in unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen darüber, wo sie im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Dr. Martin Scheurer, Head of Data Privacy bei Hubert Burda Media. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ich freue mich sehr, Martin, dass du da bist und muss gestehen, ich bin so ein bisschen aufgeregt, weil wir heute über das ganze Thema Datenschutz reden wollen, was natürlich, wenn wir Marketing-Automation-Projekte oder CM-Projekte machen, wo es ja immer um Kundendaten geht, ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Und deswegen bin ich schon seit Wochen total froh, als wir gesprochen haben, weil auf der einen Seite dann eine Mega-Kompetenz mir gegenüber sitzt, worüber wir sprechen können, aber auch eine Mega-Persönlichkeit, weil du einfach super, super nett bist. Deswegen freue ich mich auf dieses Gespräch heute. Und bevor wir loslegen mit dem Thema, magst du erstmal selber dich kurz vorstellen, so ein bisschen deinen Werdegang und natürlich vor allem die Rolle, die du aktuell hast.
Sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein und ich bin auch aufgeregt, weil es natürlich immer Marketing und Datenschutz auf den ersten Blick so ein bisschen ein Konfliktfeld ist, aber ich hoffe, wir können das in der nächsten halben Stunde auflösen und darstellen, dass das eben gerade nicht so sein muss. Mein Name ist Martin Scheurer. Ich bin von der Profession her Jurist, habe in Passau Jura studiert und hatte dann das große Glück, auch an einem Lehrstuhl für IT und Internetrecht dann zum Thema Datenschutz zu promovieren. Habe mich also sehr früh schon mit Datenschutz beschäftigt, also auch schon vor der DSGVO. Hatte einen tollen akademischen Lehrer in dem Zusammenhang. Habe mich dann aufs Datenschutzrecht spezialisiert, war dann erstmal 2 Jahre ganz klassisch in der Anwaltschaft, in einer Boutique-Kanzlei für Datenschutz und habe dann den Sprung in-house gewagt und bin jetzt seit guten 3 Jahren in der Hubert Burda Media Holding, dort im Fachbereich Corporate Data Privacy und darf unseren Konzerndatenschutzbeauftragten bei allen Fragen zum Datenschutz unterstützen, aber natürlich nicht nur den Konzerndatenschutzbeauftragten, sondern eben auch die zahlreichen Unternehmen, die bei uns in der Gruppe vertreten sind. Das ist mal so ganz im Schnelldurchgang mein Werdegang und was dann so meine Haupttätigkeit im Unternehmen ist.
Jetzt hast du ja schon ein bisschen beschrieben, dass es eine unterstützende Tätigkeit ist, aber kannst du mal genauer sagen, was du eigentlich machst und wie so dein Alltag typischerweise aussieht?
Ja, sehr gerne. Also es gibt mehrere Dimensionen in meiner Tätigkeit. Also auf der einen Seite ganz klar in der Holding-Funktion, dass man eben ja auch Vorgaben für den Konzern gemeinsam definiert. Also dass man beispielsweise Richtlinien schreibt, dass man Handlungsempfehlungen gibt, dass man auch Schulungen macht. Also ein ganz großer Aspekt meiner Tätigkeit ist beispielsweise auch, wir nennen es digitale Trainings, wo wir einfach unsere Kolleginnen und Kollegen auch zu speziellen Themen im Datenschutz schulen. Das ist eine große Dimension meiner Tätigkeit. Also diese Holding-Funktion, sage ich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war auch wirklich klassisches Tagesgeschäft, dass wir beispielsweise Anfragen aus den einzelnen Unternehmen bekommen, sowohl aus den Fachbereichen direkt auch als auch über die dezentrale Datenschutzorganisation, dass man beispielsweise ganz klassisch eine Vertragsprüfung hat, dass man einen neuen Dienstleister onboarden möchte oder eben auch, und das ist ja auch ein Punkt, weshalb ich hier bin, dass man sagt, okay, wir haben jetzt beispielsweise eine Aktion, eine Marketingaktion, die wir starten möchten, wir möchten bestimmte Kundinnen und Kunden anschreiben, wie gehen wir denn da am besten vor? Und da bin ich wirklich in so einer Art beratenden Unterstützung zu sagen, okay, das sind Wege, die wir gehen können, das sind Optionen, die wir haben, das sind Handlungen, die wir haben und im ganz seltenen Fall natürlich auch mit zu sagen, okay, so wie ihr euch das vorgestellt habt, geht es leider nicht. Da haben wir eine rote Linie, die wir achten müssen, aber möglicherweise, wenn wir an der einen oder anderen Stellschraube drehen, vielleicht ist das eine Option. Also auch da versuchen wir innerhalb des Konzerns in unserer Funktion nicht nur passiv zu reagieren, wenn Fachbereiche auf uns zukommen, sondern auch proaktiv Vorschläge zu bringen, zu sagen, hey, können wir es möglicherweise so machen oder auch zum Beispiel, wenn man aus anderen Häusern was mitbekommt oder wenn man auch privat mal was erfährt, wo man sagt, hey, das wäre eigentlich eine coole Option, wäre das nicht für euch? Also auch wirklich proaktiv versuchen, Datenschutz zu gestalten.
Mega. Das sind direkt so viele Fragen, die sich ergeben haben. Ich fange mal ganz vorne an.
Gerne.
Warum hast du eigentlich Datenschutz genommen? Was war es für dich persönlich? War es eher darum, wirklich Daten zu schützen? Oder war es eher um die Möglichkeiten, die man eigentlich hat, um die auszuloten? Also warum gerade das Thema für dich?
Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen.
Ja, gerne.
Aber ganz ehrlich, ich war schon immer sehr, sehr IT-affin. Also seit Kindesbeinen war alles, was mit Technik zu tun hatte, für mich wirklich interessantes Thema. Jetzt habe ich nur das Problem gehabt, dass Mathe nie meine Stärke war. Das heißt, ein Informatikstudium kam eigentlich nie in Betracht und wurde dann das Jurastudium draus und hatte dann, wie gesagt, das Glück in Passau bei Professor Heckmann, also auch meinem akademischen Lehrer, dann einen Schwerpunkt zu wählen im Bereich Medien, IT und Kommunikationsrecht. Und da kam ich dann zum Datenschutz. Und ehrlicherweise, während des Studiums war das noch so, IT-Recht ist viel spannender und Vertragsgestaltung und alles in die Richtung und Datenschutz eher so ein bisschen das Schmuddelkind. Hatte dann aber das Glück, dass ich bei einem Datenschutzbeauftragten ein langes Praktikum machen konnte und wirklich dann mal so Deep Dive hatte in Datenschutz und dann festgestellt habe, dass das eigentlich eine super spannende Materie ist, die mich dann begeistert und gefesselt hat und gesagt, das ist eigentlich nicht nur dieses Abwehren und du darfst nicht, sondern das ist ein sehr dynamisches Rechtsgebiet, ein super neues Rechtsgebiet, das ist noch nicht durchjudiziert von A bis Z, sondern man kann wirklich auch als Jurist hat man Optionen, sich da ja auszutoben, in Anführungszeichen, dass man eben sagt, okay, wir haben ungeklärte Rechtsfragen, an denen man sich dann auch abarbeiten kann. Das war beispielsweise auch im Rahmen meiner Promotion dann ganz, ganz spannend, dass ich mir die Frage gestellt habe, okay, Informationspflichten im Datenschutz sind ein Riesenthema und jeder kennt die Datenschutzhinweise und jeder sagt, ja, ja, geh weg, mich interessiert es gar nicht. Und die Frage war, die ich mir dann gestellt habe, gibt es denn nicht auch Möglichkeiten, tatsächlich Datenschutzhinweise und Vergleichbares so auszugestalten, dass Menschen Lust bekommen, sich damit zu beschäftigen. Das ist jetzt meine gewagte These, aber auch da kann man also interdisziplinär auch arbeiten. Das waren alles so Punkte, die mich am Datenschutzrecht schon immer fasziniert haben und weiterhin faszinieren.
Und wichtigste Frage natürlich, geht das? Also kann man Menschen motivieren? Gibt es überhaupt Menschen, die das lesen wollen?
Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, aber das liegt vielleicht auch in meinem optimistischen Gemüt, dass das geht. Tatsächlich finde ich, es wird immer mehr aufgenommen, immer mehr wahrgenommen, dass man Datenschutz auch ja attraktiv gestalten kann, dass es nicht nur diese Bleiwüste ist mit 20 Seiten, sondern dass man auch wirklich ja mit Kleinigkeiten schon einen großen Effekt erzeugt. Natürlich ist die Spannbreite breit und groß, aber ich glaube schon, dass man Menschen damit begeistern oder begeistern ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber die Bedeutung hervorheben kann, dass Leute sich tatsächlich damit auseinandersetzen möchten.
Da kann ich einfach ein praktisches Beispiel erzählen. Das ist gestern passiert. Meine Tochter hat gestern mein Amazon-Passwort angefordert, weil sie sich ein Buch runterladen wollte. Natürlich haben meine Kinder nicht Zugang zu Amazon quasi, um dann wild zu kaufen, was sie wollen. Also wollte ich dann mein Passwort spezifisch anpassen für diesen einen Augenblick, dass sie mal draufkommen kann und ich das buchen kann. Und warum auch immer, ich tue mir bei Amazon immer so ein bisschen schwer, mein Passwort zu finden und bin auf einmal auf der Datenschutzseite gelandet von denen und auf so einer speziellen Unterseite, wo ich alles einstellen und alles sehen konnte. Meine gesamte Historie, meine gesamten gespeicherten Informationen mega gut aufbereitet, von dem ich auch nicht wusste, dass das Amazon einem sozusagen so bereitstellt, eine maximale Transparenz zu erzeugen, was alles gesammelt ist, wie es gesammelt ist. Das fand ich persönlich total cool. Also ich habe mich damit nicht beschäftigt, weil der Anwendungsfall war jetzt gerade ein anderer, natürlich das Passwort zu verändern. Aber zu wissen, dass es da ist, und ich weiß auch, ich werde die nächsten Wochen mal da reinschauen, mal zu gucken, hey, wie haben die das denn eigentlich aufbereitet? Weil da hatte ich das zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass es wirklich einen Nutzen für mich gibt oder zumindest eine Transparenz hinten dran und hatte auch das Gefühl, dass Amazon sich richtig Mühe gegeben hat, da eine Transparenz mit einem Mehrwert für mich zu erzeugen. Also das fand ich sehr, sehr cool. Und das kannte ich bisher in dieser Form noch nicht.
Also da merkt man einfach, dass gerade auch die großen Unternehmen sich bewegen. Und es gibt einen ganz wunderbaren Spruch von einem amerikanischen Verfassungsrichter Anfang des 20. Jahrhunderts, der mir gesagt hat, so Sunlight is said to be the best of all disinfectants. Und das stimmt auch. Also Transparenz schafft nicht nur Rechtskonformität, sondern Transparenz schafft auch Vertrauen. Also und ich glaube, Vertrauen ist gerade im digitalen Kontext eine zentrale Währung. Und wenn ich es schaffe, durch datenschutzrechtliche Mittel, zum Beispiel hier das Recht auf Datenportabilität heißt in der Datenschutzgrundverordnung, und ganz schnöde und wie es dann Amazon umsetzt, dass man sagt, hey, hier siehst du alle Daten und hier kannst du deine Daten runterladen, also portabel machen, dann ist das schon, finde ich, sehr, sehr schön im Sinne des Datenschutzrechts, dass man eine Bewegung spürt.
Jetzt hast du ja am Anfang gesagt, dass es dieses Spannungsfeld gibt zwischen Marketing und dem Datenschutz. Und deswegen habe ich mich auch so auf diese Folge gefreut, weil ich das natürlich auch kenne und dann so ein bisschen von der anderen Seite ehrlicherweise komme. Wie erlebst denn du dieses Spannungsfeld in deinem Alltag?
Also ganz oft ist es genau so, wie du auch beschrieben hast, dass man erstmal sagt, oh Gott, jetzt muss ich zum Datenschutz und hoffentlich macht er mir das jetzt nicht kaputt und ich habe mir das so schön ausgedacht und dann kommt der Datenschutz und macht den roten Strich. Das möchten wir nicht. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es tatsächlich, datenschutzkonformes Marketing zu erreichen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Datenschutz und Marketing in einer symbiotischen Verbindung stehen. Das hört sich jetzt auch erstmal nach einer gewagten These an, aber es ist sicherlich so, dass ein Unternehmen ohne Marketing nicht funktionieren kann. Funktioniert ein Unternehmen nicht, braucht es keinen Datenschutz. Also das ist mir auch ganz klar, dass wenn ein Unternehmen kein Geld verdient, es sich auch nicht teure Datenschützerinnen leisten kann. Deswegen ist es in unserem ureigenen Interesse auch, dass das Unternehmen funktioniert, dass auch Marketing funktioniert. Aber Marketing muss datenschutzkonform funktionieren, sonst wird Marketing richtig teuer. Also die Bußgelder, die im Raum stehen, gerade auch für, sagen wir mal, nicht ganz optimal geplante Marketingmaßnahmen, sind ja schon auch enorm. Das heißt, also wir profitieren beide extrem voneinander und das muss immer das Ziel der Zusammenarbeit sein. Und das versuche ich auch immer, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus dem Marketingbereich auf mich zukommen, bin ich schon mal erstmal sehr froh, dass sie es tun. dass sie an den Datenschutz gedacht haben. Das zeigt, die Schulungsmaßnahmen wirken auch. Und dann versuche ich wirklich auch erstmal so ein bisschen die Angst vom Datenschutz zu nehmen, zu sagen, okay, weder mein Chef, der Konzerndatenschutzbeauftragte, noch wir hier von der Holding wollen irgendwie jetzt mit Absicht irgendwas unterbinden, sondern wir müssen natürlich dafür Sorge tragen, dass das, was passiert oder was an Marketingmaßnahmen durchgeführt, eben auch datenschutzkonform ist.
Ich mag diese Einstellung, weil ich natürlich mega finde, wie du es beschrieben hast, dass es symbiotisch ist, weil natürlich das Unternehmen Marketing braucht und gleichzeitig ihr schauen müsst, dass Marketing dann nicht allzu viel Geld kostet, weil halt gewisse Dinge verletzt worden sind. In meinem Alltag erlebe ich das anders. Also wir machen ja viele Projekte, wo es dann um Kundendaten geht und immer wenn wir zum Unternehmen reinkommen und dann Marketing-Stacks aufbauen oder Maßnahmen aufbauen, dann kommt natürlich irgendwann das Thema Datenschutz und sobald jemand das Wort sagt, dann werden diese Gesichter so lang und keiner traut sich eigentlich in diesen Raum zu gehen, wo dann der Datenschützer sitzt, weil die Erfahrung ist, dass eh zu allem Nein gesagt wird quasi hinten dran. Und deswegen die Frage, ist es nur bei euch anders? Also seid ihr sozusagen die Ausnahme, weil du beschreibst ja, dass ihr eigentlich Lust habt, das Geschäft nach vorne auch mitzubringen? Oder ist es einfach nur eine Wahrnehmung, die passiert, weil letztendlich auch alle anderen Kolleginnen von dir nicht nur bei euch, sondern auch in Summe so denken?
Also ich glaube, dass es sehr, sehr viele sehr, sehr gute Datenschützerinnen gibt, die genauso denken. Also meine Wahrnehmung im Bereich des Datenschutzes ist, dass man wirklich auch diese Einstellung hat, dass man auch sagt, okay, Datenschutz ist nicht nur Schutz informationeller Selbstbestimmung, sondern eben auch der Schutz des freien Datenverkehrs. Also das sagt die Datenschutzgrundverordnung ganz klar vorweg in Artikel 1. Also Schutz informationeller Selbstbestimmung ist ein zentrales Schutzgut. Aber wir haben eben diese bilaterale Schutzzielbestimmung. Auch der freie Verkehr der Daten muss geschützt werden. Auch die Unternehmen müssen in ihrem Interessen geschützt werden. Das ist ja auch ein Grundrecht der Unternehmen. Und vor dem Hintergrund habe ich schon das Gefühl, dass die meisten Datenschützerinnen das sehr wohl im Blick haben, beide Dimensionen berücksichtigen und versuchen, lösungsorientiert zu arbeiten. Das ist so meine Wahrnehmung. Jetzt bin ich aber natürlich in der Datenschutzbubble und habe dann immer auch die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich im Gespräch bin, die wahrscheinlich ähnlich denken wie ich. Nichtsdestotrotz glaube ich, der Datenschutzbeauftragte, die Datenschutzbeauftragte ist wirklich ein wichtiger Verbündeter im Unternehmen und man sollte da den Kontakt suchen, mit aufbauen und einbeziehen. Meine Erfahrung in dem Zusammenhang ist, je früher und je schneller der Datenschutzbeauftragte einbezogen wird, also wenn diese Hemmschwelle überschritten wird, zum Datenschutzbeauftragten ins Zimmer zu gehen, dann kann man ganz, ganz viel bewegen, weil wir dann eben noch die Möglichkeit haben, Prozesse zu gestalten.
Ich musste gerade lachen und ich freue mich, dass du es gesagt hast, nämlich möglichst früh einzubeziehen, weil ich habe gerade gedacht, hey, das ist ja nicht nur beim Datenschutzbeauftragten so, ganz häufig hat man auch Ressentiments gegenüber der IT, weil die irgendwie schwierig ist oder gegenüber dem Einkauf, also beim Einkauf sage ich immer, möglichst früh einzubeziehen, gerade in Auswahlprojekte und Co. Und eigentlich gilt das natürlich für alles, was ich auch Richtung Datenschutz mache,
klar.
Aus zwei Gründen, das eine ist, ich kann mir einerseits viel Arbeit ersparen, weil ich sonst Sachen mache, die nachher gar nicht quasi gehen, das andere ist, muss man auch ehrlicherweise sagen, ich erzeuge ja auch eine Mauer, wenn ich jemanden sehr spät mit einbeziehe, dann muss ich nicht damit rechnen, dass da sozusagen die Jubel Stürme kommen, sondern je früher ich jemanden mit an Bord habe, desto gemeinsamer kann ich nach vorne denken, desto mehr arbeite ich auch schon in die Richtung dessen, was möglich ist. Also ich habe früher auch natürlich eine Reihe von Projekten gemacht, wo dann am Ende erst der Datenschutz sagt, so, hier kurze Anmeldung, wir sind fertig, kannst du das mal kurz absegnen? Und er hat gesagt, was habt ihr denn da verbrochen sozusagen hinten dran? Das darf man doch alles gar nicht, dann können wir gar nicht auf den Markt gehen. Natürlich waren wir dann sauer und haben gesagt, so hey, du machst unsere super Ideen, die wir hier haben, kaputt. Hätten wir die mal viel früher einbezogen, dann hätten wir gar nicht mit diesem Quark begonnen, sondern direkt in die Richtung gearbeitet, die der Datenschutz haben will. Also von daher zwei wichtige Dinge, die du gesagt hast, erstens mal Verbündeter, also Datenschutz ist Verbündeter und nicht Feind und umso wichtiger, möglichst früh einzubeziehen und nicht erst am Ende und den Datenschutz dann vor verfeindete Tatsachen zu stellen, wo er teilweise nur sagen kann, nee, leider können wir das überhaupt nicht auf diese Art und Weise machen.
Ist dann tatsächlich auch eine Zeitsache. Also wenn wir früh einbezogen werden, dann ist natürlich der Workload am Anfang, es steigert sich ja dann. Also wir können uns langsam auch in das Projekt einarbeiten mit dem Team zusammen. Wenn wir zum Schluss oder annähernd bei Finalisierung erst einbezogen werden und dann heißt es ja, gib das doch mal bitte frei, unabhängig davon, dass der Datenschutzbeauftragte nichts freigeben kann in dem Sinne, müssen wir uns natürlich doch wahnsinnig viel Unterlagen lesen. Wir müssen uns einarbeiten, das braucht alles Zeit. Und natürlich gerade auch in einem Konzernumfeld, wo viele, viele Themen auf dem Tisch liegen, also wo wir jetzt alle nicht uns langweilen, sondern viel Arbeit auch auf dem Tisch haben, ist es auch ein Thema, dass man sagen muss, okay, den Datenschutz, wenn man ihn früh einbindet, dann gibt man dem Datenschutz auch die Möglichkeit, mit dem Projekt zu wachsen tatsächlich und vielleicht die ein oder andere Stellschraube, die im Projektsetting selbst gar nicht so groß ist, noch zu justieren, während wenn man das zum Schluss erst macht, das komplette Projekt irgendwie auf links drehen kann, dann wirklich zu Problemen führen kann.
Ja, ich finde es schön, was du sagst, weil es ist keine bewusste Taktik, aber natürlich, wenn ich ganz am Ende erst komme und dann nur noch 2 Wochen bis zur Freigabe irgendwie habe und dann sage, dann läuft das ja meistens auf so eine Ja- oder Nein-Entscheidung raus. Das hast du gerade gesagt, ja, das komplette Projekt auf links zu drehen. Das heißt, gewisse Weichen, die ich hätte vorstellen können, kann ich, wenn ich so spät bin, ja gar nicht mehr stellen. Dann geht es nur noch um Ja oder Nein. Das heißt, ich habe dann sofort so eine krasse Entscheidung, die ich treffen muss. Ich kann nicht mehr an diesen Nuancen feilen. Und was du auch gesagt hast, was ich super wichtig finde, ist, sich zwei Dinge klar zu machen. Das erste ist, was du gerade gesagt hast, nämlich, man muss sich einlesen. Und gerade juristische Texte sind nicht so, dass man die mal kurz überfliegt und dann einfach sagt, so, jo, passt schon, passt nicht, sondern das ist ja wirklich harte Arbeit. Und du hast noch einen anderen Teil gesagt, der ja damit einhergeht, nämlich, dass der Bereich noch teilweise juristisch auch ein offenes Feld ist. Das heißt, es gibt so viele Dinge, die noch gar nicht so richtig bestimmt sind, oder?
100%. Also das finde ich ja gerade auch als Jurist so spannend im Datenschutzrecht. Die Datenschutzgrundverordnung als Bibel aktuell des Datenschutzrechts wurde ja mit Absicht sehr, sagen wir mal, offen geschrieben. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, okay, die Entwicklung zur Datenschutzgrundverordnung hat lange gedauert, dass man sich überhaupt einigen konnte auf dieses Datenschutzgesetz und dann wollte man das, so meine Wahrnehmung, auch möglichst offen formulieren, technologieneutral, wie die Datenschutzgrundverordnung aussagt, um ein langbeständiges Gesetz zu haben. Das ist einerseits sehr nachvollziehbar und sehr gut, gerade in der schnell wandelnden Digitalisierung. Auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich ganz oft mit offenen Tatbestandsmerkmalen, also mit einzelnen Punkten innerhalb der Artikel, die eben auslegungsbedürftig sind und entsprechend dann auch ausgelegt werden. Jetzt ist es natürlich so, dass das zahlreiche Artikel und Auslegungsfragen aktuell vom Europäischen Gerichtshof entschieden werden. Also wir haben wahnsinnig viele Entscheidungen jetzt gerade im letzten Jahr mit enormer Praxisrelevanz, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Rechtsunsicherheit, bis es eben final entschieden worden ist. Ja, und dann kommt es natürlich auch das ein oder andere Mal zum Diskurs mit den zuständigen Aufsichtsbehörden, dass man sich halt eben dann auch wechselseitig die Meinung zu einzelnen Rechtsfragen dann auch sagt, aber ganz oft, und das ist auch meine Wahrnehmung, mit Blick auf die Aufsichtsbehörden in einem konstruktiven Diskurs, dass man sagt, okay, also wir haben verschiedene Rechtsauffassungen, man sucht aber dann auch tatsächlich oft die Einigung.
Ich will nur mal dafür werben, weil es mir ja heute auch darum geht, so dieses Spannungsfeld oder vielleicht die Kluft, die zwischen Marketing und dem Datenschutz besteht, so ein bisschen aufzuheben. Deswegen, was du gesagt hast, ist ja wichtig. Es gibt natürlich Sachen, wenn ihr draufschaut, aufgrund der Rechtslage, wo ihr direkt sagen könnt, passt oder passt nicht, weil das geklärt ist. Aber es gibt leider auch, so habe ich es verstanden, oder glücklicherweise, weil es auch so gewollt ist quasi, eine ganze Menge an ungeklärten Dingen. Das heißt, ihr müsst für euch selber mal sondieren, wie hoch eigentlich auch die Risiken sind, vorgehen kann, wie man das einigermaßen sicher machen kann oder mit den Behörden nochmal selber sozusagen nachzufragen. Das heißt, da, wo ja per se quasi schon einfach Zeit ins Land geht, um eine Erklärung zu schaffen, oder?
Auf jeden Fall. Also was wir natürlich in solchen Konstellationen und Situationen machen, ist, dass wir für uns die Rechtslage erstmal bewerten, dass wir einfach auch dann beispielsweise in Zusammenarbeit mit der originären Rechtsabteilung, die es bei uns ja auch gibt, also es gibt Corporate Legal und Corporate Data Privacy bei uns als zwei eigenständige Bereiche, aber gerade wenn es eben um offene, ungeklärte Rechtsfragen im Zusammenhang mit einem Projekt geht, bilden wir für uns eine Meinung und dann auch eine Meinung, wo wir sagen, okay, das halten wir für vertretbar, das ist nach unserer Auffassung durch das geltende Recht gedeckt und ist auch tatsächlich jetzt kein Biegen und Brechen, sondern das ist unsere Rechtsauffassung, die wir vertreten. Und natürlich in dem Kontext berücksichtigen wir auch die Interessen des Unternehmens respektive dann der anfragenden Einheit oder des Bereichs, dann beispielsweise auch im Marketingbereich. Ist das zulässig oder ist das nicht zulässig? Also wir hatten ganz lange beispielsweise den Diskurs mit klassischen Print-Mailings, also die klassische Werbepostkarte. Darf ich das ohne eine gesonderte Einwilligung der betroffenen Personen versenden oder darf ich das nicht? Es gibt unterschiedliche Auffassungen oder gab auch unterschiedliche Auffassungen dazu, also gerade auch Aufsichtsbehörden, die gesagt haben, nein, 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 das ist nur auf Basis einer Einwilligung zulässig, wo wir zum Beispiel auch gesagt haben, je nach Einzelfall natürlich, aber dass wir es durchaus für vertretbar halten, auch mal ein Printmailing ohne Einwilligung einzusetzen, eben auf Basis von sogenannten überwiegenden berechtigten Interessen. Dann gibt es einige Sachen, die man berücksichtigen muss, Datenschutzhinweise, Widerspruchsrecht, Sperrlisten und so weiter und so fort, aber das ist einfach ein Katalog, den man bearbeiten kann, wo man sagen kann, das ist auf saubere Füße gestellt und das ist nach unserer Einschätzung so datenschutzkonform umsetzbar. Und da ist es eben auch so, dass wir sagen, okay, wir sind da jetzt nicht, dass wir die strengste Auslegung immer suchen und immer möglichst 100% versuchen, genau alles nach Meinung der Aufsichtsbehörden zu machen, sondern dass wir eine gute und vertretbare und saubere rechtliche Lösung für Probleme dann suchen.
Das finde ich mega, weil natürlich das ist, was sich Marketing eigentlich wünschen würde. Also ich glaube, der Fachabteilung im Marketing, wo wir ja typischerweise unterwegs sind, da ist natürlich das Ziel, den Kunden anzusprechen, Cross- und Upselling zu machen, die besten Produkte irgendwie anzubieten. So, und gleichzeitig weiß aber auch jede Marketingabteilung natürlich, dass es halt irgendwie deutsches Recht gibt, was man idealerweise einhalten sollte, weil es immer mindestens einen Kunden gibt, der irgendwie klagt und dann wird es halt quasi teuer hinten dran. Das heißt, man hat nicht natürlich das Bestreben sozusagen, Recht zu brechen. Und gleichzeitig ist aber immer wieder der Eindruck, dass man eher ein Nein bekommt, als sozusagen, wie das geht. Und mein Eindruck, das ist so mein gefühltes Erleben, ich will es mal so nennen, der Statistik zu, ist, dass ich immer sage, eigentlich ist mein Gefühl, je stärker die Marke ist, desto weniger lässt quasi so ein Datenschützer durch. Was ja auch logisch ist, irgendwie hinten dran, weil wenn ich ein kleines Unternehmen bin und da passiert mal irgendwas, dann werde ich nicht so durch die Gazetten getrieben, wie das ist, wenn ich halt ein großes Unternehmen bin, was einen schönen Namen hat. Wenn da was passiert, dann bin ich wochenlang quasi in der Zeitung. Das heißt, da hast du ein bisschen mein Gefühl, dass der Datenschutz da restriktiver ist. Das andere ist, mein Gefühl ist erleben, dass der Datenschutz ein bisschen wie mein Steuerberater ist. Und du beschreibst es gerade völlig anders, was ich cool finde, weil mein Steuerberater sagt mir nicht, was geht und was geht nicht, sondern mein Steuerberater sagt immer nur, wenn ich Ideen habe, geht oder geht nicht. Das heißt, er macht selber gar keine Vorschläge, sondern ich muss da mal hingehen und irgendwas sagen und dann sagt er immer so, Quatsch oder ja, können wir auch machen. Also da habe ich immer das Gefühl, ich muss das so ein bisschen selber erarbeiten. Und das ist auch ganz häufig mein Gefühl bei den Marketingabteilungen, dass die so ein bisschen so Try and Error machen müssen. Wir würden es gerne so machen. Passt das? Ja, nein. Okay, wenn es nicht geht, wir würden es gerne so machen. Also dass man so ein bisschen so immer so Bälle dem Datenschutz zuspielen muss. Und jetzt erlebe ich dich anders, dass ihr selber quasi schaut, was geht denn da? Und deswegen so die Frage, decken sich meine Erfahrungen mit dem, wie du es erlebst? Also je stärker die Marke, desto weniger Neins? Weil was ich gerade von dir höre, ist ja genau anders, dass ihr quasi auch guckt, hey, da gibt es zwar eine Rechtsauslegung, die sagt nein, aber wir wollen es trotzdem machen und wir finden, es geht sozusagen schon, was ich total cool finde. Also viele Fragen, wie ist da deine Antwort drauf?
Also ganz, ganz entscheidend natürlich auch bei einer Rechtsauffassung, bei einer Rechtsauslegung, es muss vertretbar sein und das muss wirklich einen soliden Standpunkt haben, dass wir sagen, okay, das challengen wir intern dann auch. Also wie gesagt, wir haben sehr, sehr tolle Kolleginnen und Kollegen, die dann entsprechende Rechtsauffassungen dann auch challengen, gegebenenfalls auch mit einer externen Beratung, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt diese und folgende Rechtsauffassung, wir möchten diese gerne vertreten, wie ist denn eure Meinung dazu? Also das machen wir schon sehr, sehr gewissenhaft, weil wir natürlich nicht sagen, so mal links, rechts, vielleicht könnte gehen, sondern was wir dann auch vertreten, das vertreten wir dann auch wirklich stark und aber auch fundiert und mit der entsprechenden Expertise. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade auch wenn es offene Rechtsfragen sind. Bezüglich der Sensibilität, 100%. Datenschutz ist nicht nur eine Preisfrage, sondern wie ich es auch gesagt habe, eine Vertrauensfrage. Und wenn man natürlich einen Datenschutzverstoß hat, eine große Datenpanne hat oder auch im schlimmsten Fall wirklich eine vorsätzlich rechtswidrige Datenverarbeitung, dann wirkt sich das immens auf das Unternehmen und die Reputation des Unternehmens aus. Also Datenschutz, wie gesagt, hat auch diese Dimension, dass man sagt, wir schützen auch die Integrität nicht nur der Daten, sondern auch des Unternehmens, weil mittlerweile gerade in Deutschland Datenschutz schon ein USP auch ist. Auch so wahrgenommen wird von den Kundinnen und Kunden, dass sagt, hey, ein Unternehmen, dem ich vertrauen kann, vertraue ich nicht nur, dass das Produkt hochklassig ist, sondern auch, dass das Unternehmenssetting auch mit Blick auf Datenschutz fundiert ist. Also ich glaube, das ist schon ein Thema. Und natürlich, je öffentlichkeitswirksamer ich dann agiere, desto höher ist die Wahrnehmung. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt beispielsweise, wenn ich in einem reinen B2B-Geschäft bin, ich bin ein Automobilteilzulieferer, ohne das despektierlich meinen zu wollen, dann ist wahrscheinlich die Außenwahrnehmung im B2C-Bereich ganz andere als bei uns, wo wir viele tolle Marken haben und eigentlich ausschließlich Endkundengeschäfte. Also ja, natürlich, man wird vorsichtiger, weil der Impact auf vielen Dimensionen passieren kann. Also einerseits natürlich immer die schwer bemühten 4% des Gesamtjahresumsatzes, dass man sagt, also Achtung, 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 Bußgeld und bis zu 20 Millionen und so weiter und so fort. Das ist natürlich immer eine Keule, die oftmals gezogen wird im schlimmsten Fall. Aber ganz oft ist es so, dass der Reputationsschaden, der in dem Sinne eigentlich immateriell ist, gar nicht zu beziffern ist, für Unternehmen wesentlich gravierender ist. Man merkt es auch an den hohen Bußgeldern, die in den letzten Jahren verhängt worden sind gegenüber große deutsche Unternehmen. Das hängt nach. Also das ist dann immer A, das Bußgeld gegen die Bekleidungsfirma, A, das Bußgeld gegen den TK-Anbieter. Das hängt dann schon nach. Und deswegen wird man zwangsläufig in manchen Bereichen sensibler. Das liegt auf der Hand. Zu der zweiten Frage, der Datenschutzbeauftragte als Steuerberater, wenn ich da gleich eingehen soll, mache ich gleich weiter. Ich persönlich hatte nie ein Faible für Steuerrecht, deswegen hoffe ich, dass ich auch nie Steuerberater sein muss. Ich könnte es auch gar nicht. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man den Job des Datenschützers interpretieren kann. Man kann natürlich sagen, ich habe eine Compliance-Funktion. Ich gucke darauf, dass alles, was im Unternehmen passiert und was mit Datenschutz zu tun hat, entsprechend den Vorgaben des Datenschutzrechts in die eine oder andere Auslegung, ob ich restriktiver oder liberaler bin, aber dass ich eine reine Compliance-Funktion bekleide. Rein mit Blick auf die gesetzliche Vorgabe, auch mit Blick auf die Funktion des Datenschutzbeauftragten, ist das wahrscheinlich schon auch eine völlig zulässige Auslegung seiner Funktion. Und man kann natürlich aber jetzt noch ein bisschen darüber hinausgehen. Man kann sagen, okay, ich bin Compliance-Funktion auf der einen Seite. Also ich habe auch mal gehört, der Bodyguard des Unternehmens, wie es teilweise bezeichnet wurde, ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich bin auch Impulsgeber. Und so verstehe ich die Rolle auch, dass ich sage, okay, ich habe jetzt was Cooles gesehen. Also ich komme aus dem journalistischen Bereich. Wie kann ich E-Mail-Adressen akquirieren? Ich habe zum Beispiel bei der New York Times gesehen, die haben eine super coole Option, dass du einen Artikel lesen, lesen, lesen kannst und auf einmal zack, kommt ein Pop-up. Wenn du jetzt weiterlesen willst, gib uns deine E-Mail-Adresse. Zum Beispiel, und ich habe das privat gesehen und fand das super spannend, weil das eine Idee ist, wie ich Opt-ins generieren kann. Und dann greife ich solche Sachen auch auf und gehe dann zu unseren Kolleginnen und Kollegen hin und sage, hey, wäre das nicht vielleicht eine Option? Können wir das machen? Ich kann nicht deren Job machen. Also das ist natürlich auch ein schmaler Grad von übergriffig zu werden, von wegen, ich kann der Marketing-Fachbereich nicht sagen, was er tun soll. Keine Frage, sondern da muss der Impuls schon auch aus den Bereichen kommen und die müssen natürlich ihren Job machen. Aber wenn ich etwas sehe, was ich cool finde, was ich sage, hey, das wäre eine Option und ich weiß, wir suchen immer Wege, dann versuche ich diese Impulse dann schon auch in den Fachbereich mitzunehmen.
Erstmal vielen Dank dafür. Ich wäre total begeistert und ich maße mir jetzt mal an, sozusagen für ganz viele Abteilungen zu sprechen, wenn der Datenschützer selber mit Ideen kommen würde, was zu tun. Ich würde es gar nicht als übergriffig wahrnehmen. Ich erlebe Datenschutz häufig, wie du es gesagt hast, so als Bodyguard des Unternehmens. So, und deswegen haben dann auch viele Marketingabteilungen quasi Angst sozusagen vor dem Türsteher, um da irgendwie durchzukommen. Und ich glaube, ich habe ja eben schon gesagt, Marketing muss so ein bisschen die Denkweise verändern, nämlich dass Datenschutz letztendlich einfach Partner ist oder Unterstützer. Und gleichzeitig finde ich es aber auch cool sozusagen, dass die Brücke auch geschlagen wird vom Datenschutz, nämlich mit Ideen. Ne? Einfach, dass die Marketingabteilung sagen kann, wir haben so einen coolen Datenschutz, der kommt ab und an mit Ideen für gewisse Themen, was geht. Weil gerade das Thema Permission ist so, alle brauchen es, alle hassen es. So mega schwieriges Thema, weil es so zwingend notwendig ist. Und wenn der Datenschutz dann morgens was liest und abends das also nochmal geprüft hat und ankommt mit einer Idee, dann freue ich mich natürlich als Marketingabteilung doppelt, weil erstens mal, ich habe eine neue Idee für Permissions, für so ein schwieriges Thema. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, wenn es von Datenschutzseite aus kommt, dann wird es ja schon geprüft sozusagen sein. Das heißt, die Idee ist halt quasi doppelt wertvoll. Also da kann ich nur natürlich dich und alle anderen Datenschützer ermuntern, auch Ideen mit reinzubringen. Und ich behaupte jetzt mal, dass die Marketingabteilung es gar nicht als übergriffig empfinden, von wegen, ihr macht mal einen Job, sondern ihr macht den Job leichter sozusagen. Ne? Also finde ich total cool, wie ich dich ja schon die ganze Zeit erlebe, auch sehr als businessorientierten Datenschützer, nämlich zu schauen, was kann man eigentlich machen.
Also das ist meine Interpretation, wie gesagt, immer in dem Setting. Wir haben einfach auch klare rechtliche Vorgaben, die wir immer berücksichtigen müssen, aber dieses Setting ermöglicht uns auch Handlungsoptionen auszuloten. Und diese Handlungsoptionen sollten wir wahrnehmen, wenn wir sie eben identifiziert, geprüft und für rechtmäßig erachtet haben. Und das macht ja auch gerade so Spaß. Ich möchte gegen keinen Steuerberater, ich bin so froh, dass es die gibt und dass ich es nicht machen muss, aber da ist es vielleicht in der Regel ein bisschen anders, dass man sehr, sehr klar ist und das ist durchjudiziert und das muss so und so und so, das ist absetzbar, nicht absetzbar. Und da haben wir im Datenschutz Status quo bislang eben schon auch noch Handlungsoptionen, Spielräume, die man eben auch ausnutzen kann und sollte im Sinne des Unternehmens. Weil wie gesagt, für mich ist Datenschutz eigentlich auch ein Ausgleichsinstrument. Einerseits haben wir natürlich eine klare Rechtmäßigkeitsfunktion, personenbezogene Daten dürfen nur verarbeitet, wenn, aber wir haben schon auch immer diese duale Funktion, die ich nicht müde werde zu betonen, dass wir sagen, Datenschutz ist eben auch Schutz unternehmerischer Betätigung, ist eben auch der Schutz des freien Verkehrs. Personenbezogener Daten. Und das wird mir im öffentlichen Diskurs teilweise zu wenig betont. Also da wird berechtigterweise der Schutz personenbezogener Daten im Sinne informationeller Selbstbestimmung in den Schwerpunkt gelegt. Und wenn man sich historisch zurückblickt und mal guckt, Volkszählungsurteil, wo kommt das Datenschutzrecht her, ist das absolut nachvollziehbar. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion des Datenschutzrechts. Das Datenschutzrecht darf man aber nicht darauf beschränken. Es ist eben immer auch dieser Ausgleich zwischen den Grundrechten. Das finde ich so super spannend. Also im Juristischen gibt es da auch den Begriff der praktischen Konkordanz. Also wir müssen beide Interessen, beide Grundrechte eben im Kontext eines Verarbeitungsprozesses berücksichtigen und bestmöglich zum Ausgleich bringen. Das ist eine super spannende, zentrale Funktion des Datenschutzrechts, die oftmals nicht so sehr betont wird.
Es geht ja so ein bisschen darum, auch die beiden Seiten zusammenzubekommen. Und du hast es ja gerade nochmal schön gesagt, dass du das ja auch schon versuchst aufgrund der Rechtslage, weil es ja um beide Seiten geht, nicht nur schützen, sondern auch unternehmerisches Interessen zu schützen. Jetzt hast du vorhin das Thema Schulungen angesprochen und es klang für mich so, dass bei euch die Schulungen auch so ein bisschen um das Werben gehen. Das heißt, dass man den Marketingabteilungen, wenn die auch einlädt, in diese Absprache schon im Vorfeld zu kommen. Weil ich kenne natürlich die Datenschutzschulungen von unseren Kunden, ich kenne sie von uns intern. Also die muss man ja regelmäßig dann machen. Die wirken eher so, dass man sozusagen sich einmal durchklicken muss, um zu lernen, was man alles quasi nicht macht. Darf. Ich kenne das von uns selber intern, wo wir monatelang den Leuten hinterherlaufen, dass sie sich gefälligst da hinsetzen, das Ding durchgehen, weil es halt zwingend notwendig ist. Jetzt habe ich es bei euch so verstanden, dass es auch dazu führt, dass Marketing lernt, auch zu wissen, wann gehe ich eigentlich auf euch zu, euch frühzeitig einzubinden. Das hatte für mich so ein bisschen neben dieser ganzen Rechtsthematik, die ja notwendig ist quasi, auch so eine, würde man sagen, einladende Komponente, um auch die Prozesse und den Ablauf im Zusammenspiel zwischen den einzelnen Abteilungen und dem Marketing zu optimieren. Oder habe ich das falsch verstanden?
Also wir haben ganz, ganz wunderbare Kolleginnen und Kollegen in allen Unternehmen, die sich mit dem Datenschutz auseinandersetzen und beschäftigen. Und in meiner Funktion, jetzt eben auch aufgrund der zentralen Funktion, ist es in der Regel so, dass wir diese Kolleginnen und Kollegen dann schulen und die dann als Multiplikatoren im Konzern dienen. Beispiel, wir hatten eine Schulung zur datenschutzkonformen Ausgestaltung von Events. Es ist immer wieder ein Thema, dass Fachbereiche auf uns zukommen und sagen, ja, wir haben ein cooles Event, wir möchten dies und das machen, was muss ich denn alles berücksichtigen? Und diese Fragen kamen dann so oft auf uns zu, dass wir gesagt haben, hey, okay, so, und wir ebnen jetzt mal zentral das Feld, haben dann auch Vorgaben geschrieben, haben Mustertexte geschrieben, haben Handlungsempfehlungen geschrieben, haben Muster-Landing-Pages generiert, wo wir gesagt haben, hey, wenn ihr sowas zum Beispiel für ein Event habt, das so ausgestaltet, dann seid ihr auf der sicheren Seite oder idealerweise auf der sicheren Seite, muss man ja immer sagen. Und haben das dann beispielsweise geschult dann gegenüber unserer Datenschutzorganisation. Und die wiederum sind dann in die Fachbereiche reingegangen und haben gesagt, hey, passt mal auf, wenn ihr jetzt ein neues Event habt, dann folgendes. Hier sind Datenschutzhinweise, hier sind Einwilligungserklärungen für Film- und Fotoaufnahmen. Das ist auch immer so ein Evergreen. Wie muss ich das machen? Wann brauche ich überhaupt eine Einwilligung? Muss ich jetzt von jedem Gast tatsächlich die Einwilligung einholen oder kann ich nicht auch ohne Einwilligung beispielsweise arbeiten in manchen Fällen? Dann auch mit der klaren Empfehlung, hey, schreibt einmal für euch den Prozess runter. Wie wollt ihr Events ausgestalten im Fachbereich? Also wenn jetzt einmal im Jahr ein Event ist, ist es vielleicht ein bisschen zu viel. Aber wenn man sagt, hey, wir haben 7, 8 Events im Jahr, auch marketinggetrieben, dann ist es schon sinnvoll, dass man einmal den Prozess für sich definiert und jedes Mal, wenn wir ein Event haben, sagt, nehmen wir das aus der Schublade raus, das ist mit Datenschutz abgestimmt, ist mit Legal abgestimmt, ist mit Tags abgestimmt, dann haben wir das einfach, dann haben wir so unser Package, das wir nutzen können. Und das versuchen wir dann auch in so Schulungen dann rüberzubringen.
Wirklich mega, also die klassischen Problemfälle, die immer wieder auftreten, sehr proaktiv und lösungsorientiert dann einfach mitzunehmen, ne?
Auch ein bisschen Selbstschutz natürlich. Also wenn man sagt, wir erkennen bestimmte Themen, treiben die Fachbereiche um und sagen, okay, wir haben jetzt 4, 5 Mal entsprechende Anfragen bekommen, dass wir dann sagen, okay, da scheint wirklich ein Bedarf zu sein, also wirklich so eine Art Bedarfsanalyse durchzuführen. Was brauchen wir? Wo müssen wir noch nachbessern? Wo müssen wir uns selbst vielleicht auch korrigieren, auch selbstkritisch sein und dann auf der Basis dann die entsprechenden notwendigen Informationen, Unterlagen und so weiter bereitstellen.
Ich würde nochmal gerne in ein praktisches Beispiel reingehen aus dem Marketing, was für mich so der Klassiker ist und mit dem wir besprechen, wie man das am allerbesten macht. Du hast eben schon das Thema Permissions angesprochen. Ich war sehr begeistert, dass du da selber Ideen quasi reinbringst, die generieren zu können. Das ist ja so der Klassiker. Jedes Unternehmen braucht Permissions, um überhaupt im Marketing für gewisse Dinge aktiv zu werden. Wenn sie nicht da sind, habe ich halt ein Problem hinten dran. Meistens sind es viel zu wenige. Das heißt, ich gebe super viel Geld für teure Marketing-Automation-Lösungen aus und darf dann irgendwie 5 Kunden ansprechen, weil der Rest ist sozusagen geblockt. Deswegen sage ich auch immer, bei jedem Projekt, egal wie ihr loslegen wollt, fangt erstmal mit dem Permission-Thema an, weil wenn nachher dann eure Plattform steht, dann müsst ihr auch Kunden haben, die ihr ansprechen könnt. Und beim Permission ist immer so der Klassiker, dass die Marketingabteilung möchte irgendwie 2 Zeilen hinschreiben, warum das großartig ist. Also gib hier deine Einwilligung und du wirst Goldbarren gewinnen können. Und der Datenschutz möchte irgendwie 10 Seiten Text da hinschreiben, den kein Kunde versteht. Und wenn wir sagen, so, wenn wir das da hinschreiben, dann wird niemals ein Kunde freiwillig die Permission abgeben. Und schon sind wir in diesem klassischen Spannungsfeld zwischen Recht und Kundenmotivation quasi. Und dann diskutiert man lange rum. Und mein Eindruck aus diesen ganzen Projekten ist immer, dann sitzen unsere Berater und ringen um jedes einzelne Wort, was da drin steht, um nachher irgendwas zu haben, was diesen Trade-off zwischen Rechtssicherheit auf der einen Seite und gleichzeitig Kundenmotivation auf der anderen Seite gewährleistet. Und das ist gefühlt immer ein Kraftakt. Da die Frage an dich, wie kann man das besser machen oder erlebt ihr das genauso?
Also die Erfahrung mache ich natürlich zu 100% genauso. Und das sind Spannungsfelder natürlich. Und da muss man auch nicht alles schönreden. Und wie du es genau sagst, da wird um jedes Wort gefeilt. Jetzt bin ich qua Profession ein Mensch, der sehr gerne sehr viel schreibt und genau deine Erfahrung da wiedergibt. Also man hat eine Einwilligungserklärung, die ist dann irgendwie 6, 7 Zeilen lang. Und ich feile da dran und denke, ach, wie schön. Und das ist ja wirklich eine tolle, informierte, bestimmte und freiwillige Einwilligungserklärung. Schick sie dann an den Fachbereich. Und der Fachbereich sagt, Martin, nein, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und dann ist es aber wirklich auch schön, dass man gemeinsam dann versucht, eine Übersetzungsfunktion anzustreben. Dergestalt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt mal den harten juristischen Text, der absolut nicht sexy ist, der nicht attraktiv ist, der eher abschreckend wirkt. Oder dann ist das Ziel, das mit einer Marketinglösung zu verbinden. Wo wir zum Beispiel positive Erfahrungen gemacht haben, ist, dass wir auch ganz viel mit dem sogenannten Layered Approach arbeiten. Dass wir sagen, also wir haben gestufte Einwilligungserklärungen. Wir haben auf erster Ebene wirklich so die Basics, wo man dann sagt, okay, da kann ich auch nicht. Das ist dann die Red Line. Also es gibt bestimmte Punkte, die müssen auf der ersten Stufe benannt werden und da gibt es auch ganz klare Vorgaben von den europäischen Aufsichtsbehörden und so weiter und so fort. Aber dann so diesen ganz großen Text, dass man das dann sagt, das packt man auf eine zweite Ebene, die leicht zu erreichen ist. Auch das ist ein anerkannter Ansatz und ich glaube, da muss man dann so Wege finden und irgendwo auch da Ausgleich suchen zwischen, ich möchte jetzt bitte keine Bleiwüste haben, ich möchte, dass die Leute eine Einwilligung erteilen, dass die Benefits der Einwilligung klar herauskommen. Ich möchte nichts vertuschen und nichts verdunkeln, aber natürlich ist klar, wenn ich mit so einem Text komme, dass die allermeisten Leute sagen, ich will das nicht lesen, ich klicke das nicht an, wenn man die dann nicht irgendwie motiviert, dass das dann nicht funktioniert. Aber das können teilweise zähe Verhandlungen sein und das gehört auch zum Job dazu und das ist auch völlig okay. Aber da muss man auf beiden Seiten dann Verhandlungsbereitschaft haben. Also es bringt nichts, wenn ich in so ein Gespräch reingehe und sage, nee, das ist jetzt so, das ist die rechtskonforme Einwilligungserklärung und die müsst ihr jetzt bitte umsetzen. Genauso bringt es vom Marketing auch nichts, wenn da dann geblockt wird und sagt, das kannst du nicht machen und das funktioniert nicht, sondern da muss man gewissermaßen eine beiderseitige Gesprächsbereitschaft haben. Und das Maß finden zwischen rechtlich geboten, rechtlich vertretbar und marketingtechnisch zumutbar, sagen wir es mal so.
Jetzt erlebe ich dich da ja sehr offen. Du hast jetzt schon gesagt, du würdest dir auf jeden Fall von den Fachabteilungen, sprich Marketing, wünschen, dass sie erstens mal euch frühzeitig einbinden, dann auch so ein bisschen ergebnisoffen sind für die Vorschläge, die kommen. Was würdest du, hier geht es ja so ein bisschen um Abteilungsverständigung, nennen wir es mal so. Was würdest du dir dann noch wünschen von den Marketingabteilungen, damit diese gemeinsame Arbeit, die ja fürs Unternehmen letztendlich ist, so einerseits zu schützen und andererseits aber die Chancen zu nutzen, damit das auch wirklich gegeben ist? Also was braucht ihr von den Marketingabteilungen?
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich immer wieder klar macht, hey, wir spielen alle im selben Team. Also wir sind für ein Unternehmen und wir haben natürlich aufgesplittete Bereiche. Das ist auch gut. Ich wäre auch kein guter Marketier wahrscheinlich. Das wäre nicht mein Bereich, sondern das Zusammenarbeiten. Was für uns ganz, ganz wichtig ist und ich erlebe das ja nicht zunehmend und immer besser ist, auch Transparenz intern. Also nicht nur Transparenz gegenüber Kundinnen und Kunden, sondern auch Transparenz in der Zusammenarbeit mit dem Datenschutz, dass dann auch die Karten auf den Tisch legt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, was passiert. Wir können immer nur das bewerten, beraten und ergänzen, was wir wissen. Wenn natürlich dann die Hälfte vergessen wird, später nachgeschoben wird, Salamitaktik und Vergleichbares, da wird es natürlich dann schwierig, wenn eben nicht von vornherein möglichst transparent gespielt wird von beiden Seiten. Ich erlebe das sehr, sehr positiv in aller Regel. Klar, es gibt immer Ausnahmen, aber das ist ganz, ganz wichtig.
Als du gesagt hast, so, hey, nicht immer alles direkt auf dem Tisch liegt, habe ich schon das Wort Salamitaktik im Kopf gehabt, wo wir das immer so nachgeschoben haben und dann musstest du auch noch Salamitaktik sagen, wo ich dachte so, ja, das kenne ich auch. Dass man immer Schritt für Schritt sich langsam diesem Datenschutzthema sozusagen annähert und natürlich das, was man machen möchte, eigentlich immer größer wird quasi hinten dran. Genau, also da die Empfehlung von dir, von Anfang an wirklich alles zu haben, um dann auch wirklich die beste Lösung erarbeiten zu können.
Unbedingt, das hilft ungemein. Wir hatten beispielsweise vor kurzem ein ganz spannendes Projekt, das wir einfach nur mal gebrainstormt und angedacht haben. Noch nichts Konkretes, aber das war ideal, wie das lief. Da kam ein Fachbereich zu und hat gemeint, hey, wir wollen ein neues Ticketsystem für Kundenanfragen etablieren. Und natürlich, Buzzword KI ist momentan natürlich in aller Munde. Wie weit können wir denn Kundenanfragen beispielsweise mit KI-Unterstützung bearbeiten? Das war ganz am Anfang noch nichts Konkretes und sie wussten auch noch nicht so ganz genau, wo die Reise hingeht, sondern einfach mal so, okay, das ist eine Idee, KI wäre eine Option. Und dann kamen die auf uns zu und haben gesagt so, hey, helft uns mal zu brainstormen, helft uns mal zu sagen, wo sind rote Linien, also was geht auf keinen Fall auch gerade mit KI aus datenschutzrechtlicher Perspektive, was geht sicherlich und wo sollen wir mal hinsteuern. Und dann gibt es ja eben auch die anderen Projekte, wo man dann sagt, naja, wir fangen jetzt mal klein an, wir wollen niemanden abschrecken und es wird dann immer, immer, immer größer. Und dann denkst du, wenn ich das am Anfang gewusst hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich ein wenig anders beurteilt, aber wie es dann halt laufen kann, ja.
Das ist ganz witzig, weil ich kenne es aus meinen eigenen Projekten und andererseits, wie du es gerade beschreibst, kenne ich auch als Geschäftsführer natürlich, dass Mitarbeiterinnen mit Ideen auf einen zukommen, wo man am Anfang sagt, ja, und dann wird es immer mehr hinten dran und dann habe ich auch diesen Gedanken, hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich never ever irgendwie eine Zustimmung zu irgendwas gegeben. Und jetzt ist es dann quasi durch, ja. Ich habe noch ein letztes Thema. Du hast eben eine Sache gesagt, die fand ich so spannend, dass nämlich Datenschutz auch ein USP von Deutschland ist. Ich weiß, dass das immer wieder von der Politik gesagt wird. Ich erlebe es aber gar nicht, dass Unternehmen das jetzt so konkret verwenden und auch als konkreten USP haben. Und ich habe das einmal erlebt, das war vor 2 Jahren, da war ich auf einer Digitalkonferenz in den USA und da war die Firma Lush und Lush macht ja diese ganzen Kosmetik- und Co-Produkte und die haben krass damit geworben, dass sie keine Kundendaten beziehen und mit diesen Kundendaten sehr, sehr gut umgehen. Und das haben die wirklich super rausgehangen an ihren ganzen Werbeständen und Co. Es war ein bisschen lustig, ehrlicherweise, weil du konntest dann an den Ständen halt einen Cocktail bestellen, wenn du die App runtergeladen hast und deinen Namen angegeben hast, wo ich dachte so, okay, das passt nicht ganz, aber das wird sozusagen von den amerikanischen Unternehmen sehr nach vorne ausgehangen, als USP, zumindest von einigen Unternehmen. In Deutschland habe ich das noch nicht mitbekommen. Jetzt hast du gesagt, doch ist so, Unternehmen, also auch Kunden in Deutschland nehmen das bei deutschen Unternehmen als starken USP wahr. Kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen?
Ja, sehr gerne. Also gerade die Amerikaner, da bin ich in der genau gleichen Wahrnehmung, setzen verstärkt auf Privacy. Also wenn man sich zum Beispiel Apple anschaut, die Werbung finde ich genial mit dem Apfel, der dann zum Schloss wird. Das ist sehr, sehr cooles Marketing, wo Datenschutz dann tatsächlich als Marketinginstrument genutzt wird. Die haben das noch mehr im Fokus gefühlt als jetzt die klassisch deutschen Unternehmen. Also auch da merkt man, was zunehmend kommt, ist beispielsweise, es gibt auch TÜV-Siegel für Datenschutz, geprüfte Internetseiten, also die dann entsprechende Siegel aufweisen. Da sieht man es noch so ein bisschen, aber dass man so ganz ganz proaktiv, wie es Amerikaner beispielsweise machen, wie es insbesondere was Apple macht, so mit Datenschutz geworben wird. Das ist noch nicht so auffällig, vielleicht weil es bei uns mehr noch als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird als in den USA, dass man sagen kann, also bei uns ist mal die Grundannahme Datenschutz, weil es so wichtig ist für uns. Also gerade als Deutsche, glaube ich, haben wir ein wahnsinnig hohes Bedürfnis nach Datenschutz. Zumindest, und das ist natürlich auch spannend, was die Präferenzen angeht. Also dass wir sagen, wenn wir Leute fragen auf der Straße, glaube ich, ist ihnen Datenschutz wichtig, wird kaum einer sagen, nein, ist mir nicht wichtig. Davon zu unterscheiden ist natürlich dann das tatsächlich an den Tag gelegte Verhalten. Das merkt man natürlich auch, dass man da eine Diskrepanz hat. Aber zumindest mal in der Präferenz ist Datenschutz sehr hoch. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen als Standard gewertet wird. Und das ist vielleicht auch eine Frage für Marketing dann auch noch mehr in den Fokus rücken, dass man sagt, hey, also wir sind jetzt nicht nur datenschutzcompliant, sondern vielleicht auch darüber hinaus haben wir die ein oder andere Maßnahme ergriffen, um den Datenschutz wirklich umzusetzen. Ich glaube, auf Seiten der Kundinnen und Kunden hohes Bedürfnis, zumindest hinsichtlich Außenwahrnehmung, die Sicherheit zu haben, dass Daten geschützt werden, bei den Unternehmen jetzt im europäischen Markt vielleicht noch gar nicht so stark in den Fokus gerückt oder vielleicht, weil es als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird.
Oder aber auch als Chance, wenn das vielleicht nochmal hier auch mal ein Thema wird, was man stärker kommuniziert, dass natürlich Datenschutz und Marketing mehr zusammenwachsen, weil wenn Marketing mit einem guten Datenschutz werben möchte, dann ist man auf einmal wirklich in diesem gemeinsamen verbündeten Team, nicht mehr in dieser Konkurrenz. Also vielleicht auch eine Chance, wirklich diese Einheit hinzubekommen, wenn die Kunden das nochmal mehr als Markenthema oder als Vertrauensthema, wie du es ja nennst, dann auch wahrnehmen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das ja auch wirklich ein USP ist, den wir in Europa haben. Also ganz oft wird es ja sehr, sehr kritisch gesehen. Ja, es ist der Verhinderer. Und wenn man jetzt tatsächlich irgendwo über See geht oder auch ganz in den Osten geht, wo man entsprechende Restriktionen möglicherweise nicht hat, tut man sich leichter. Wobei man da entgegenhalten muss, naja, also gerade auch die USA fängt ja ganz, ganz massiv an, Datenschutz auch zu kodifizieren und in den Fokus zu nehmen. Also es ist eigentlich eher so, dass Datenschutz ein Exportschlager aus Europa ist, der sich global verbreitet.
Und mit diesen Worten kommen wir dann auch ans Ende. Was sind so die wichtigsten Impulse rund um das Thema, was du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben würdest?
Sehr gerne. Und ich glaube, wir haben alles wunderbar beleuchtet, jetzt auch in der Folge. Ganz, ganz wichtig für mich ist, den Datenschutz als Verbündeten zu begreifen. Wir sind ein Team, wir haben ein Ziel. Das ist in dem Kontext vielleicht nicht der silberne Pokal, sondern einfach ein florierendes Unternehmen zu haben, weil das florierende Unternehmen sowohl für Marketing als auch für Datenschutz die Grundvoraussetzung ist im Unternehmenskontext. Das zweite ist frühzeitige Einbindung und transparente Einbindung. Datenschutz fordert Transparenz gegenüber betroffenen Personen, gegenüber Kundinnen und Kunden. Damit Datenschutz aber wirklich umgesetzt werden kann, brauchen wir auch Transparenz im Unternehmen. Also wir müssen auch wirklich wissen, was passiert. Und ich glaube, wenn man die zwei Punkte berücksichtigt und den Datenschützer, die Datenschützerin nicht nur als Bodyguard, der ganz, ganz wichtig ist, sondern eben auch als Impulsgeberin, Impulsgeber versteht, dann glaube ich, kann man sehr viel gemeinsam bewegen.
Und damit sage ich vielen, vielen Dank, lieber Martin, für eine mega spannende Folge.
Ich sage vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und für das tolle Gespräch. Dankeschön.